Das Thema heute soll das Thema Gebet sein oder eigentlich besser beten. Ist ja immer besser, wenn man ein Tunwort nimmt, nicht so abstrakt das Gebet, sondern es geht um Beten. Wie beten wir, worüber beten wir, warum beten wir, diese ganzen Themen. Und ich habe gedacht, ich bringe was mit, was ich immer wieder mal im Konfirmandeunterricht gemacht habe und weiß persönlich natürlich nicht, bei wie vielen Konfis das angekommen ist, aber man kann das Gebet mit dem Wort Abba beschreiben, das Abba-Gebet. Vielleicht kennt es auch jemand. Abba, ich hoffe, jeder hat so einen Zettel bekommen, heißt, wenn man es übersetzt, Vater. Oder eigentlich noch besser Papa. Deshalb ist es auch richtig, wenn Teenies und Jugendliche im Gebet Papa sagen. Also so hat Jesus den Vater im Himmel angeredet als Papa, als Abba. Luther sagt Abba, lieber Vater. Und mit diesen Worten, für Vater oder für Papa, kann man ganz gut erklären, was so ein Gebet eigentlich enthält. Und ich finde, wenn man die Buchstaben durchgeht, dann merkt man, da sind Dinge dabei, die in unserem Gebetsleben eine große Rolle spielen und andere, die vielleicht auch eine kleinere Rolle spielen. Das erste ist das Stichwort Anbetung. Das haben wir gerade eigentlich schon gemacht. Wir haben das Lied gesungen, Lob, Anbetung, Ruhm und Ehre. Wir haben den Psalm gebetet, singet dem Herrn ein neues Lied. Und das Thema so Singen, Anbetung, war letzten Sonntag auch, als es hier gestürmt hat und wir in kleiner Runde zusammen waren, war das schon im Zentrum. Und ich glaube auch, wichtige Sache, dass wir Gott lobet und dass wir ihm sagen, wie sehr wir ihn auch gern haben und was er uns bedeutet. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und dann kommt hier das nächste, B, das erste B, bekennen. Und das ist was, das, glaube ich, in unserem Gebetsleben, zumindest auch in meinem persönlichen, nicht immer so eine große Rolle spielt. Bekennen heißt, ich sage Gott, wo ich stehe und wie es mir geht, was ich auch vielleicht falsch gemacht habe, was schief gelaufen ist. Wir hier in unserer Gegend haben vom Ablauf des Gottesdienstes auch ein bisschen einen Nachteil, weil in viele andere Landeskirchen, wo das mehr so lutherisch ist mit Gesänge, da ist in jedem Gottesdienst immer am Anfang die Bitte um Vergebung dabei. Wir haben das so ein bisschen rausgenommen, weil wir gesagt haben, die Predigt ist wichtig und Lieder singen, aber eigentlich gehört es zum Beten immer dazu, dass ich Gott auch bekenne und sage, wo ich stehe. Und der heutige Predigttext, der hat dieses Thema, ich bekenne mich vor Gott, absolut im Zentrum. Daniel 9, Vers 1 bis 6 und 15 und 19. Man soll Bibeltexte eigentlich nicht frisieren oder irgendwas abschneiden, aber der ist so lang und deshalb sind da ein paar Verse ausgewählt. Man kann daheim dann die Verse dazwischen gern nachlesen. Also Daniel 9, 1 bis 6, 15 und 19. Daniels Gebet für sein Volk. Der Meder Darius, der Sohn des Ahasveros, wurde König der Babylonier. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir, Daniel, beim Studium der Schrift auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaften vom Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn, fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. In meinem Gebet zum Herrn, meinem Gott, brachte ich die Schuld des Volkes vor ihn und sagte, ach mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietener Gott. Du hältst deinen Bund und gibst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht recht war. Wir sind von dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderungen deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht mehr beachtet. Was deine Knechte, die Propheten in deiner Vollmacht zu unseren Königen und Fürsten und Vorfahren und dem ganzen Volk des Landes geredet haben, hat uns überhaupt nicht interessiert. Wir haben gesündigt. Wir haben Böses getan. Du aber bist der Herr, unser Gott. Du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und hast dir damit einen großen Namen gemacht. Das gilt auch noch heute. O Herr, höre! O Herr, vergib! O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle. Um deinetwillen, o mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Soweit mal diese Verse aus Daniel 9. Wer war Daniel? Es ist ein ganz großer Prophet. Man sagt ja, es gibt drei große Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, und dann gibt es 12 kleine. Und mittendrin, so ein bisschen als mittelgroßer Prophet, gibt es den Daniel. Daniel war jemand, der ganz unterschiedliche Herrscher erlebt hat. Er ist am Anfang mit dabei gewesen, als Jerusalem zerstört worden ist, und er ist dann deportiert worden nach Babylon und musste bei dem König Nebukadnezar dienen. Das ist die bekannte Geschichte, wo sich heute alle Vegetarier freuen. Daniel möchte diese unreinen Speisen nicht essen, kein Fleisch und kein Wein, und sagt, ich esse nur Gemüse. Und dann, wie durch ein Wunder, ist er trotzdem kräftig und kann alles leisten. Vegetarier würden sagen, das ist klar. Also das war aber damals nicht im Blick. Es ging darum, dass er Gottes Gebote hält. Also das war dieser Daniel, so fing es an mit Nebukadnezar. Er ist dann aufgestiegen, ganz wichtig geworden. Dann haben die Perser das Land erobert. Es kamen die Könige Kyros und Darius. Und im Alter, in hohem Alter, betet dann Daniel dieses Gebet. In der Situation, in der er das betet, war der König Darius, das war ein persischer König, an der Macht. Hier am Anfang heißt, er war der König von Babylon. Man muss sich das so vorstellen, da kam ein fremdes Volk, und als Ehrentitel haben die dann gesagt, ich bin auch noch der König von Babylon. Das haben, glaube ich, andere Herrscher auch gemacht, wenn man so alte Schriften anguckt, Herzog von, und dann kommen 1000 Gebiete. Und deshalb wird der persische König hier als Babylonier bezeichnet. Also in dieser Zeit, er war alt, er war 70 oder 80 Jahre alt, da betet er. Und er betet deshalb, weil er von seinem Prophetenkollegen Jeremia was liest. Und dieser Prophet Jeremia, der hat von Gott her prophezeit, dass Jerusalem 70 Jahre lang zerstört sein soll. Und es hat ihn getroffen und es hat ihn beschäftigt. Und er hat gesagt, Mensch, es ist ja furchtbar, so eine lange Zeit, da muss ich jetzt zu Gott gehen und muss bekennen und muss ihm sagen, was falsch gelaufen ist. Jerusalem war das Zentrum für den Glauben, das war das absolut Wichtigste. Wir können Jerusalem nur mit Jesus oder der Bibel vergleichen. Wir sind ja heute flexibel, einmal sind wir in der Kirche, dann sind wir draußen und so, das ist bei uns was anderes. In Jerusalem, da gab es die Opfer, den Lobpreis war der Ort, an dem Gott selber gewohnt hat. Also wirklich, es ist so, wie wenn uns Jesus und die Bibel genommen würden. Und in der Situation, wo alles weg war, alles kaputt, da wendet er sich dann an Gott. Und dann macht er was, was eigentlich erstaunlich ist. Der Daniel, der so vorbildlich war und immer Gottes Gebote erfüllt hat, der sogar gesagt hat, ich esse nur Gemüse, obwohl es gutes anderes Essen gab. Genau dieser Daniel, der immer auf Gott geschaut hat, der identifiziert sich mit dem Volk, mit den anderen und sagt, wir haben ganz, ganz viel falsch gemacht, Gott, und wir bitten dich um Vergebung, dass wir zurück dürfen nach Jerusalem. Herr, erbarme dich, sagt er, für das ganze Volk. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie bei jedem Text, was hat dieser Text von früher, was hat das Gebet von Daniel mit uns zu tun? Und ich versuche es mal, es liegt vielleicht nahe, ich möchte mal die Frage stellen, was soll diese ganze Geschichte mit Corona, die uns jetzt über ein Jahr beschäftigt, also die damals haben 70 Jahre, das ist noch heftiger, aber uns beschäftigt es jetzt schon ein Jahr. Und will Gott uns was damit sagen, mit dieser Corona-Sache? Manche sagen, die Frage darf man gar nicht stellen. Wir müssen uns darum kümmern, dass es denen, die krank werden, einigermaßen ordentlich geht. Wir müssen irgendwie die Probleme regeln, die damit zusammenhängen. Aber ich glaube, wenn Gott der allmächtige Gott ist, und das bekennen wir ja im Glaubensbekenntnis, dann hat Gott auch die Hand über der Corona-Krankheit und er hat auch die Hand über dem, was jetzt gerade passiert, und er will uns auch was sagen. Gott ist nämlich nicht einer, der schweigt und sagt, die sollen jetzt mal selber machen, sondern er redet zu uns und er möchte auch durch schlimme Dinge, die passieren, uns was sagen. Ich möchte zwei Beispiele nennen, wie in der Vergangenheit unsere Vorfahren im Glauben auch das eigentlich ähnlich gemacht haben. Martin Luther, für den war ganz klar, als die Türken vor Wien gestanden sind und die Gefahr war, dass die einfallen nach, ins heutige Österreich, nach Deutschland, da hat er jetzt nicht lang rumgemacht, oh, wie kann man mit denen diskutieren, Verhandlungen machen. Der hat gesagt, als Christ weiß ich, das ist ein Ruf zur Umkehr. Also diese Bedrohung, die da kam, war für Luther ganz klar ein Bußruf, die Aufforderung von Gott, kehrt um und wendet euch wieder ganz bewusst Gott zu. Und ähnlich haben es ja auch viele Christen nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen. Die haben gesagt, da ist so eine Katastrophe passiert, moralisch und auch militärisch für den ganzen Staat, für das ganze Land. Das ist ein Ruf zur Buße, zur Umkehr. Wir sollen umkehren zu Gott. 1945 gab es ja das Stuttgarter Schuldbekenntnis. Das war genau sowas. Es tut uns leid, was wir falsch gemacht haben. Wir bitten dich, Gott, um Vergebung. Und das haben damals übrigens auch Leute teilweise geschrieben, die selber gar nicht verstrickt waren in die NSDAP und ähnliche Dinge. Also, wenn was Schlimmes passiert und auch heute, wenn wir diese Corona-Krankheit haben, die Pandemie, dann will uns Gott, glaubt, zumindest das sagen. Und da bin ich mir sicher, dass er genau das sagen will. Vielleicht noch andere Dinge, aber das vor allem, kehrt um und wendet euch wieder Gott zu. Was ist falsch gelaufen? Was haben wir so als Christen oder vielleicht auch als ganzes Land falsch gemacht? Ich möchte zwei Aspekte nennen. Das eine ist der Aspekt der Werte, die fallen einem vielleicht gleich ein. Wie wird mit der Wahrheit umgegangen? Sagen wir, was wahr ist, oder leben wir in der Lüge? Wie ist es mit dem Schutz des Lebens? Ist jeder Mensch wirklich unendlich viel wert? Auch das Thema, wird der Markus Wahl nachher was dazu sagen, was ist das ungeborene Leben wert? Wie ist es mit dem Spott über Gott, dass man sich über ihn lustig macht oder ihn nicht ernst nimmt, dass er irgendwie nur so eine Figur ist, irgendwo am Rand, so wie eine Figur aus einem Märchen? Ich habe es mal gelesen, das fand ich toll, da hat einer gesagt, wir haben aus Jesus einen Gartenzwerg gemacht. Ein Gartenzwerg, der schmückt den Garten, dadurch wird der Garten schön, aber ansonsten ist der still und schweigt vor sich hin. Ist Jesus so eine Figur geworden, der uns nimmer kritisieren darf, wie ein Gartenzwerg, der irgendwo nur rumsteht? Also ich glaube, in dem Bereich gibt es schon Dinge, oder ich empfinde es so, wo ich merke, als Christen oder auch als Land sind uns viele Dinge, die Gott wichtig sind, eigentlich nimmer so wichtig geworden. Oder sind uns nicht mehr so wichtig. Dann neben den Werten gibt es natürlich den anderen Bereich, und das ist vielleicht der wichtigere Bereich, und zwar die Frage, wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Sind wir weit weg von ihm, auf Distanz? Machen wir uns nur Gedanken über ihn, Mutmaßungen, was er denn so meinen könnte? Oder kann man auch von uns sagen, so wie man es vom Abraham gesagt hat, Abraham war ein Freund Gottes, sind wir Gottes Freund? Sind wir ganz nah bei ihm, im Gespräch, in der Auseinandersetzung? Ich persönlich finde ganz arg toll im Johannesevangelium die Reden von Jesus. Das ist eigentlich das falsche Wort, das sind keine Reden, sondern das sind Gespräche mit den Jüngern. Und die Jünger in ihrer ganzen Begriffsstutzigkeit, die sind so nah bei Jesus, die sitzen um ihn rum und die fragen ihn alles. Als müsst ihr mal lesen, Johannes 14 bis 16, zum Beispiel, Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und Thomas, der Zweifler Thomas, der ist so hohl und so blöd und sagt, hey, was für ein Weg und wie soll man da laufen? Der blickt gar nichts. Aber so nah waren die bei Jesus, dass sie gesagt haben, hey, ich verstehe das nicht. Und dann ihre Fragen ihm einfach gestellt haben und gesagt haben, ich möchte eine Antwort darauf. Und so will Gott, dass unsere Beziehung zu ihm ist, unsere Beziehung zu Jesus, zum Vater im Himmel, ganz, ganz nah und nicht irgendwie weit weg. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir umkehren müssen. Der Einzelne von uns vielleicht nicht, aber wir als Christen oder auch als Land, dass wir umkehren und sagen, wir sind wieder ganz, ganz nah bei Gott. Und jetzt möchte ich den Schlussvers nochmal vorlesen, wie dann dieses Gebet vom Daniel aufhört. O Herr, höre! O Herr, vergib! O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle. Um deinetwillen, o mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Ich glaube, das ist ein Gebet, das man heute genauso sprechen könnte. O Herr, höre, o Herr, vergib, o Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam. Ich glaube, das muss auch heute unser Gebet sein, und zwar deswegen, weil wir eigentlich diese ganze Problematik, die wir gerade haben, nicht lösen können. Wir können nicht lösen, dass es alle Meinungen gibt, von es ist eine Erfindung bis das ist ganz furchtbar. Wir können nicht lösen, dass unsere Politiker kluge Entscheidungen treffen, und wir können auch die Krankheit selber eigentlich doch bisher nicht wirklich besiegen. Immer heißt es, kommen neue Mutationen. Ich möchte da nicht einsteigen, aber ich finde, es ist eine Situation, wo man merkt, wir haben als Menschen ganz, ganz viel im Griff, wir können ganz viel hinbekommen, erledigen, vielleicht können wir bald auf den Mars fliegen, aber es kommen Situationen, wo wir Gott brauchen und wo er die Lösung schenken muss. Und deshalb jetzt, o Herr, hilf, handle in der Situation. Und jetzt sagt Daniel nicht, du sollst jetzt handeln, weil wir so toll sind und weil wir immer alles richtig machen, sondern er sagt, um deinetwillen, o mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Also er appelliert an das Versprechen, das Gott Israel gegeben hat, und wir können heute an das Versprechen von Jesus erinnern und sagen, wenn du sagst, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann wollen wir das in Anspruch nehmen und wollen auch, dass du das zeigst, dass du da bist und dass du Veränderung schenkst. Amen. Jetzt kommt Teil 3 und 4. Also das erste war Anbetung. Wir haben einen Psalm gebetet, Lieder gesungen, bekennen. So ein bisschen, was können wir da von Daniel lernen, kann man auch zu Hause noch ergänzen. Und jetzt kommt bei dem Thema Abba Gebet, kommt noch der hintere Teil. Beten heißt, und das ist uns, glaube ich, geläufiger, heißt bedanken und Anliegen nennen. Das ist ja auch ein bisschen das, was Johannes Brenn sagt, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und ich habe da ja Stifte hingelegt und ich hoffe, jeder hat einen und jede hat einen bekommen. Heute ist das Schöne, man muss nicht seine Kontaktdaten abgeben, weil es im Freien ist, sondern man darf Gebetsanliegen aufschreiben. Habe ich auch ein bisschen aus dem Konfirmandounterricht übernommen. Ich finde es manchmal ganz gut, wenn man was aufschreibt und sagt, hey, wofür danke ich Gott? Was hat Gott Gutes getan? Und Anliegen nennen, worum bitte ich Gott? Und ich würde es einfach so machen als eine Art Experiment, dass wir uns 3 oder 4 Minuten Zeit nehmen. Man kann es aufschreiben oder gleich direkt Gott sagen. Und nach den 3 Minuten machen wir es so, die mutig sind, die lesen ihr es dann laut vor. Und ich glaube, dass das ganz super klappen wird, und wir schließen dann danach mit dem Vater Unser ab. Also jetzt erstmal 2, 3 Minuten nachdenken, aufschreiben, was hat Gott Gutes getan, worum will ich Gott bitten?